Ich lade euch ein, dass wir jetzt weitermachen. Und wir haben jetzt unser viertes Einzelthema, Gottes Wohnen unter seinem Volk. Gott kommt den Menschen nah. Viertens, was bedeuten Leuchter und Schaubrottisch? Also, Überblick nochmal, was wir gemacht haben. Wir haben, was bedeuten Stiftshütte und Tempel als Ganzes? Was bedeutet das Wasser in ihnen? Was bedeuten die Altäre? Was bedeuten jetzt Leuchter und Schaubrottisch? Die Altäre waren der Bronzenaltar und der goldene Altar, also in Holz, aber überzogen mit Bronze, in Holz und überzogen mit Gold. Jetzt kommen wir zu, was bedeuten Leuchter und Schaubrottisch? Und der Tisch für die Schaubrote und dann der Leuchter. Zuerst der Tisch. Also jetzt wieder von diesem Timna-Park in Israel. Wie gesagt, beim 7., also ich mache dann die Präsentation für morgen fertig und dann hänge ich da die ganzen Bilder ran, also sozusagen in der Referenz. Ganz am Ende, wenn man da raufklickt, hat man die Sachen, da kann man dann raufklicken hoffentlich und kommt direkt in seinem Browser, im Computer zu den Bildern. Das ist der Tisch für die Schaubrote, so wie die den dargestellt haben. Da gibt es verschiedene Darstellungen, das ist jetzt auch wieder nicht ganz klar. Die Maße, da gibt es gewisse Maße, da sind Dinge klar. Aber andere Aussehen nicht unbedingt. Man hat hier 12 Fladenbrote und dann auch was zu trinken. Das ist also wie ein Tisch. Man kann ihn aber auch tragen. Und natürlich, wenn er getragen wurde, war kein Brot drauf. Und wieder haben bestimmte Leute von den Leviten die getragen. Und der ist, wie wir gleich sehen werden, das lese ich jetzt mal. Was bedeutet der Schaubrottisch? Man hat in der Stiftshütte das erwähnt, im Tempel gibt es den, bei den Propheten kommt es vor, in der himmlischen Wohnung hat man da Elemente prophetisch sozusagen im Psalm gedeutet. Man hat das bei Jesus Christus, das Thema mit dem Brot, man hat es auch beim Leib Christi, zusammen mit dem Tisch des Herrn oder mit ja, Gott als Gastgeber. Und gucken wir uns zuerst mal 2. Mose 25 an, Vers 23 folgende. Das lese ich jetzt. 2. Mose 25, Vers 23 folgende. Und der Herr redete, 23 folgende, 25, 23. Du sollst auch einen Tisch machen aus Akazienholz. 2 Ellen soll seine Länge sein, 1 Elle seine Breite und 1,5 Ellen seine Höhe. Also 2 Ellen lang, das wäre etwa 1 Meter. 1 Elle breit, 50 Zentimeter breit. 1,5 Ellen hoch, das wären also um die 75 Zentimeter. Das entspricht der Tischhöhe. Ne? Es ist interessant, dass die Maße praktisch ähnlich sind, wie wir heute bei gewissen Möbelstücken hätten wir das. Es ist interessant, also wahrscheinlich hat sich unsere Größe nicht unbedingt total geändert, von heute zu damals, oder das passt bei denen auf jeden Fall auch. Und du sollst ihn überziehen mit feinem Gold und einen goldenen Kranz ringsum hermachen und eine Leiste ringsherum eine Handbreit hoch und einen goldenen Kranz an der Leiste. Da mache ich jetzt mal wieder das Bild mit dem. Das passt jetzt besser. Und einen goldenen Kranz an der Leiste ringsherum und du sollst 4 goldene Ringe machen an die 4 Ecken, an seinen 4 Füßen. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, sodass man Stangen hineintun und den Tisch tragen könne. Und du sollst die Stangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, dass der Tisch damit getragen werde. Du sollst auch aus feinem Golde seine Schüsseln und Löffel machen, seine Kannen und Schalen, in denen man das Trankopfer darbringe. Und du sollst auf den Tisch Schaubrote legen, die vor meinem Angesicht sind alle Zeit. Deswegen heißt das Schaubrottisch. Schau ist einfach vor dem Angesicht Gottes. Also es geht beim Schaubrot geht es um das Brot des Angesichtes. Und ergänzen muss man Angesicht Gottes. Das ist eine Redewendung im Hebräischen. Es geht darum, dass hier Brot ist, also Essen ist, das gegessen wird in Gottes Gegenwart. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo die Leute Jesus anklagen, er würde den Sabbat nicht richtig heiligen, weil seine Jünger dort durchs Ehrenfeld gehen und dann haben sie Hunger und nehmen sich so ein paar Ehren und essen nebenbei und dann deuten die Ankläger das als Arbeit am Sabbat und regen sich auf. Und das ist halt ein schöner Text, den werde ich jetzt mal kurz lesen, weil da merkt man auch, wie Jesus Jesus als Lehrer, der war einfach souverän. Ja. Die Juden hätten immer argumentiert, innerhalb ihrer Schulen, Rabbi sowieso, der berühmte Rabbi sowieso, Lehrer sowieso hat das gesagt und der hat das gesagt, die Schule sagt das, Hillel sagt das, Schammai sagt das und so weiter und so fort. Und der Herr, du hast den Eindruck, der kennt die Texte und der sagt einfach das, was er dazu denkt und Punkt, fertig, ja. Der hat sich da gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und der hat Vers 1 folgende, Matthäus 12, zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszuraufen und zu essen. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die mit ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die mit ihm waren essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, dass die Priester im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Das ist so cool wie nur was, ja. Also Jesus stellt sich praktisch ähnlich wie Gabriel stellt sich vor den Zacharias, als er nicht glauben will, dass er ein Kind kriegt, wofür sie jahrelang gebetet haben werden, ja. Und der sagt ja eigentlich, sagt er nur die Nachricht, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Ja? Und er sagt, praktisch Zacharias sagt eigentlich, ich bin zwar Priester und ich bin Profi und ich, das ist ja auch das Paradoxe, er war ja gerade dabei, das Räucherwerk auf dem Räucheraltar zu verbrennen, was ja ein Symbol fürs Gebet ist, ja. Ich meine, das passt ja so gut wie nur was, ja. Haben wir ja gerade gelernt. Und er verrichtet praktisch sein Leben lang als Priester Sachen, die eigentlich ihm sagen müssen, es geht. Und er kennt ja auch die Tora, wo unfruchtbare Frauen fruchtbar wurden, ja. Aber er sagt, es geht nicht. Und Abio sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Punkt. Und was Jesus hier macht, ist, ohne dass er sagt, ich bin der Menschensohn, er redet von sich in der dritten Person, aber er sagt, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Das heißt, er lässt die Ankläger abprallen. Ja. Und er sagt auch, hier ist Größeres als der Tempel, bitteschön. Ich meine, was ist das? Größeres als der Tempel ist nur Gott. Wenn du irgendwas Irdisches hast, irdischen Menschen, irdisches Haus und weiter, das ist kleiner als der Tempel. Der Tempel Gottes war das Haus Gottes, das war das wichtigste Haus in Israel. Es gab keinen wichtigeren Ort, es gab keinen wichtigeren Dienst als den Dienst im Tempel Gottes. Und hier stellt sich Jesus von Nazareth hin und sagt, hier ist Größeres als der Tempel. Das heißt, es ist so, wie wenn er sagen würde, ich bin Gott selbst, Leute. Und weil der Menschensohn Herr ist, der Menschensohn ist Herr und der Menschensohn ist halt auch Herr über den Sabbat. Die Leute sind unschuldig und ihr habt Gott nie begriffen. Das ist das, was sie sagt. Ihr habt Gott nie begriffen. Ihr lest es und ihr seid blind. Er sagt, was Gott will ist, was will Gott? Ja, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ja, und die Leute dachten so, man muss die Menschen opfern, wenn es um Gottes Ehre geht. Ja, und Christus ist Gott, der Mensch geworden ist, um die Menschen zu erlösen. Ja, das ist die direkt entgegengesetzte Bewegung. Wir Menschen haben Probleme, wenn wir ihn ablehnen, weil dann kein anderer uns erlösen wird. Aber er brennt voll Liebe. Und ich habe es jetzt nur gelesen, um deutlich zu machen aus der Lehre Jesu, wer durfte das essen? Also man hatte, das wurde immer wieder erneuert, das Schaubrot ist natürlich auch symbolisch, es ist der Tisch Gottes. Und das war rein, das war heilig, das war in der Gegenwart Gottes, das lag vor seinem Angesicht und eine Woche und wird dann ausgetauscht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann dann wurde es nicht weggeschmissen, sondern es wurde gegessen von den Priestern. Und es war ein Teil quasi ihrer heiligen Pflicht oder ihres heiligen Vorrechtes. Und das hat natürlich symbolischen Wert. Und ihr seht, da sind auch Gefäße dabei, wo es was zu trinken gibt. Ja? Und das ist Teil von dem Gesamtaufbau aller Gerätschaften des Tempels, dass es ein echter Tisch ist und da gibt es praktisch potenziell Essen und Trinken. Und was sagt das jetzt symbolisch? Das kann man sich angucken. Man hat in 1. Könige 7,48 erwähnt, dass das auch hergestellt wurde, also von Salomo in 1. Könige 7,48. Ich lese das mal gerade. Das ist ja nur ein Vers. Da wird dann gesagt, was er alles hergestellt hat. Und da heißt es, auch ließ Salomo alles Gerät machen, das zum Hause des Herrn gehörte, den goldenen Altar, den goldenen Tisch, auf dem die Schaubrote liegen, 5 Leuchter zur rechten und 5 Leuchter zur linken vor dem Allerheiligsten und so weiter. Also auch den Tisch. Und jetzt hat man das in Hesekiel 41, 21 und 22, das lese ich jetzt nicht, aber was ich auf jeden Fall lesen werde, ist jetzt Psalm 36. Das ist ein Psalm, der gefällt mir so gut. Ich habe den schon erwähnt, ich erwähne ihn jetzt nochmal, weil das macht etwas von Gott deutlich. Psalm 36 hat 2 Teile inhaltlich. Im Großen und Ganzen, der erste Teil zeigt, wie gottlos die Gottlosen sind, also wie fies die Bösen sind. Das lese ich jetzt nicht. Aber auf dem Hintergrund dessen kommt dann in diesem Psalm der zweite Teil, wo auf einmal als Kontrast zur Bosheit der Bösen kommt die Güte Gottes. Und der Kontrast ist halt so fantastisch. Ich lese mal Vers 5 von dem Bösen, damit man weiß, wie der Kontrast sozusagen zustande kommt. 36 ab Vers 5. Er trachtet auf seinem Lager nach Schaden und steht fest auf dem bösen Wege und scheut kein Arges. Also das ist der Böse. Er liegt also, ruht nur, um schon wieder ein neues Böses zu planen. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Jetzt hört euch das an, Leute. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Ja. Wie klingt das, ja? Klingt das nicht cool? Ja? Müsst ihr vorstellen. Die Güte Gottes erspannt sich über das ganze Universum, auch den Planeten Erde schließt sie ein. Und im Kontrast zu den Sündern, die Gottloses planen, sieht Gott alles, weiß Gott alles und Gott hilft Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Was für ein Bild, ja? Du hast einen Vogel mit Küken und der Vogel breitet seine Flügel aus, damit seine Küken in Gefahr, ne? Ihr kennt das. Das ist cool, ne? Das ist fantastisch, ja? Jetzt stell dir das mal vor. Jetzt kommt David als Flüchtling, ja? Das ist ein Psalm Davids. Kommt David als Flüchtling von diesen bösen, bösen Gottlosen mit ihren üblen Plänen gejagt und hat es mehr als einmal erlebt. Und er klopft praktisch bei Gottes Tür an oder er klingelt, jetzt modern gesagt, und Gott tut die Tür auf. Und Gott macht so, ja. Nein, Gott ist unsichtbar, ja, aber David als Prophet, erfüllt vom Heiligen Geist, hat dieses Bild vor Augen. Ich bin wie ein kleines Küken, das gejagt wird vom wilden Tier, das mich zerstören will, ja, und Gott macht seine Flügel auf, er hilft Menschen und Tieren, ja, er macht das für Menschen und Tiere. Ich finde das einfach super fantastisch. Und das ist nicht das Ende vom Lied, ja. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Ja? Das heißt, dieser Tisch mit dem Schaubrot im Angesicht Gottes bedeutet, Gott hat immer genug zu essen. Und soll immer genug zu essen. Und wenn praktisch irgendeiner kommt, natürlich dürfen das nur die Priester essen. Ja klar, das ist Teil von den Vorschriften der Tora. Aber das hat doch eine symbolische Bedeutung, dass Gottes Vorratskammern reich sind. Der ist so reich, der kann alle Menschen versorgen und alle Tiere. Und der wird es in Ewigkeit. Ich glaube, dass die Tierwelt ein Upgrade erlebt, Römer 8, dass auch die Schöpfung frei wird von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens. Und da wird man halt sehen, wie ein Leben ist unter den neuen Himmeln, auf der neuen Erde, wo nicht ein Tier das andere frisst und tötet, sondern wo man einfach Fun hat zusammen. Ja? Menschen und Tiere unter der Güte Gottes, die Herrlichkeit Gottes genießen und die auch hier darreicht. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Natürlich sind die Menschen was Besonderes, ja. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Hier geht es um Essen und Trinken. Das heißt, wenn der Flüchtling kommt, der Asylant, der bei Gott klingelt, ja, dann Tür auf und jetzt unter die Flügel und an den Tisch gesetzt und es gibt super Essen. Es gibt super Essen und super Trinken. Ja. Und es ist manchmal so, Leute, wenn ich unterrichte, jetzt nicht hier, ja, aber in Essen, ja, das sind lauter junge Leute, wenn ich da richtig in Enthusiasmus komme, ne, dann, da ist kein Mikro und so, dann, ja, neulich hatten die Tür offen gelassen in Essen, ne, ich unterrichte da Welt des Neuen Testamentes, wo man 8 Unterrichtstagen von 9.15 Uhr bis um 16.30 Uhr das ganze Thema vom Neuen Testament im Überblick behandelt, ja. Alle Bücher und alle möglichen Sachen. Und dann kam ich so in Fahrt, ja, und da war die Tür offen und ich habe gerade was dramatisch dargestellt, ja. Und das ist der Raum ist oben und da ist ein Treppengebäude, das geht bis unten mit 3-4 Stockwerken. Ich war so in Fahrt, dass da einer von unten hochkam. Und hat die Tür zugemacht. Ich habe mich entschuldigt, dass wir die Tür offen stehen lassen haben. Die lassen das öfter stehen, weil es unter dem Dach, ne, dann wird es warm, dann machen die Fenster auf, Türen auf. Aber das war natürlich unzumutbar für die Leute. Und ich hatte gerade dargestellt, wie Stephanus den Himmel offen sieht und was dann alles passiert. Und wie dann auch die Leute ihn steinigen und vor die Ohren zuhalten und schreien. Ja, der ganze Hohe Rat steht dann auf die ehrwürdigen 70-Jährigen und schreien, damit sie nicht noch ein Wort hören müssen von Stephanus. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, okay. Aber das im Vergleich dazu war das eben noch harmlos mit dem Mikro. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist Flüchtling, du warst eben in Lebensgefahr, er nimmt dich unter deine Fittich, die Angst ist weg. Und jetzt bist du in Gottes Haus und er lässt dir den Tisch decken und er ist König und da kommt das Beste vom Besten kommt auf den Tisch. Ja. Oh, Leute, wenn das Reich Gottes kommt und wir mit Abraham, Isaac und Jakob im Reich Gottes zu Tisch sitzen und er tischt uns auf, wir haben nie so eine Party gesehen. Ja. Das wird super cool. Das geht ja so weiter, das geht ja eine ganze Weile. Wir feiern da ja sozusagen von einer Feier in die nächsten. Und ich hatte schon erwähnt, dass die Wonne, was hier steht, du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom, da ist die Idee von einem Fluss. Das, was er zu trinken bietet, ist praktisch ein ganzer Fluss, ein Strom. Es gibt Essen, es gibt Trinken und das, was man trinkt, ist so fantastisch, dass da das Wort von Eden, der Garten Eden, was so viel wie Delikatesse heißt und ganz toll heißt, das im Plural ist. Und das ist sozusagen das Nonplusultra, das Gott seinen Asylanten, seinen Gästen auftischt. Ja, das ist, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Das ist für mich die beste Illustration für den Tisch des Herrn. Also diese Stelle von David aus Psalm 36. Das sind ja Bilder, ne? Und das sind ja Bilder, die klein sind. Der Tisch ist natürlich klein, den musste man ja 40 Jahre lang am Ende tragen und dann noch weiter, wo halt immer die Stiftshütte hinzog. Und das ist anders bei Gott. Bei Gott muss man sich jetzt einen Tisch vorstellen, wo unzählbar viele Platz haben und alle haben bequemen Sitz und alle sitzen in guter Gemeinschaft zusammen und es wird richtig gut aufgetischt und ich freue mich auf dieses Fest. Und ich möchte noch möglichst viele mitnehmen, ja, möglichst viele mitnehmen. Wir haben ein cooles Thema heute, ne? Das ist ein cooles Thema. Es ist, ja, wenn ich beim Tisch angekommen bin, ich meine, ich bin in der Gastwirtschaft groß geworden. Wenn ich nach Hause kam nach der Schule, ich musste nur in der Küche gucken, sozusagen, was ist in den Töpfen drin und konnte auswählen. Ich zähle jetzt aber die Speisen nicht auf, ja. Es ist bald Mittagessen. Ja, es ist hier, Jetzt in Jesus Christus hat man auch, ihr kennt die Stelle, ich bin das Brot des Lebens, ja, in Johannes 6, 31 folgende, da geht es um das Manna, das sie in der Wüste aßen. Und das ist dasselbe Thema. Gott hat sie mit Manna 40 Jahre versorgt und das Brot kam praktisch vom Himmel, von Gott versorgt und man sammelte das dann auf der Erde auf. Und dieses Bild vom Manna als Brot, das vom Himmel kam, das Brot der Engel gab er ihnen zu essen, ja, das Brot, das vom Himmel kommt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, jetzt können Menschen ihn essen und dann merkt man, wenn man weiter liest, dass die Speisung 5000 war da gerade gewesen, da hat er sie äußerlich satt gemacht und jetzt bietet er die Speise an, wenn du das isst, lebst du ewig. Du kannst gar nicht mehr sterben. Ja? Wie cool ist das? Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Und bei der Speisung der 5000, da hat er ja gesagt, sammelt alles auf, dass nichts umkomme. Und dass nichts umkommen heißt, dass nichts verloren gehe, wörtlich. Und das ist genau das symbolisch. Die sollten jeden Krumen aufsammeln, jedes bisschen, als Bild, dass Gott genauso jeden aufsammeln wird, der zu Christus gehört. Und wir kennen ja unsere Pappenheimer. Und wir wissen ja, wie Christen auch mit Mühe durchs Leben gehen, die Otto-Normal-Christen, und wie oft sie in Versuchung geraten und was alles so im Leben an Stürmen kommt. Und die coole Aussage ist, was ist mein Job? Sagt Jesus, ich habe den Job, dass ich nichts verliere. Ja. Und mache ich das? Ja, sagt er. Ich bin nicht gekommen, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ja. Und das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn einer echt wiedergeboren ist und echt den Geist empfangen hat und echt zum Kind und zur Sohn und Tochter Gottes geworden, dass Gott alle Hebel in Bewegung setzen wird, um diesen Typen, so wie er gebaut ist, dahin zu kriegen, wo er hingehört, an den Tisch Gottes, im Reich Gottes, damit er sich hinsetzt und in der Ewigkeit Gottes Güte genießt, in der Gemeinschaft aller Erlösten, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Man hat hier in Offenbarung 2,17 auch das Thema, da hat man in Offenbarung 2, Vers 17, bei den Aussagen über die Überwinder. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das ist der falsche Vers, nicht 7, sondern 17. Da habe ich mich gerade verguckt, Entschuldigung. 2,17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der ihn empfängt. Mir geht es um das verborgene Manna. Es ist sein Manna und ich denke, das ist auch Johannes 6, wo sie auch wieder nach dem Zeichen fragen und Mose hat und dieses Manna in der Wüste unter Mose und dann sagt Jesus, Mose hat euch das Manna nicht gegeben. Gott gibt euch jetzt das Brot vom Himmel und das bin ich. Das heißt, das ist wieder Christus. Bei diesen Überwindersprüchen gibt es öfters eine symbolische Aussage, wo man immer wieder den Eindruck hat, das geht letztlich darum, dass man wieder Christus praktisch erlebt und genießt und sich darüber freut. Aber stell dir das vor, du überwindest und er gibt dir das verborgene Manna, du isst davon, das ist letztlich er, das ist mein Leib. Ja. Und du isst das Abendmahl oder auch als geistliche Erfahrung, er gibt dir das Manna und du wirst gestärkt. Du bist echt im Innerlichen erbaut, du bist verwandelt und gestärkt. Habt ihr doch auch erlebt. Ihr habt Situationen erlebt, wo ihr in Not wart und traurig und sie seid zu ihm gegangen und er hat seine Arme ausgebreitet und er hat euch getröstet und hat euch was gegeben. Er lässt euch nicht leer gehen. Ihr seid hungrig und durstig und er gibt euch zu essen. Das ist unser Herr nicht fantastisch? Das ist der Tisch des Herrn, ja. 1. 110 ist sozusagen die Standardsache zu dem Bereich 1. Korinther 10. Und ihr merkt, ich habe jetzt Johannes gehabt, Evangelium, Johannes Offenbarung, und ihr werdet sehen, das passt absolut zu dem, was Paulus in seinen Briefen hat. Die passen so gut zusammen, Johannes und Paulus. Da heißt es hier in 1. Korinther 10, Vers 16 bis 22. Der Kelch des Segens, Also es geht im Kontext um den Götzendienst. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst, Vers 14. Ich rede doch zu verständigen Menschen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen. Ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Also jetzt kommt das Thema, was wir heute hatten, mit dem Essen in der Gegenwart Gottes, ja? Israel als Volk. Stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei? Oder dass der Götze etwas sei? Nein. Sondern was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr mit den Dämonen Gemeinschaft habt. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir des Herrn Eifersucht wecken? Sind wir stärker als er? Mir geht es jetzt nur um die positive Seite. Was er sagt ist, das Abendmahl ist heilig. Es ist eine heilige Handlung und da geschieht real etwas. Manche Christen nehmen das Abendmahl, wie wenn es nur Brot wäre und Wein oder Traubensaft. Und das, was die Heilige Schrift lehrt, ist, wenn du das nimmst, ja, du hast nicht Teil am Toastbrot, sondern Teil am Leib des Herrn Jesus Christus, bitteschön. Und wenn du Wein oder Traubensaft trinkst, dann hast du Teil, du hast real, geistlich Teil, im Sinne einer Manducatio Spiritualis, im Sinne einer geistlichen Essung, wie Calvin sagen würde in seiner Institutio. Du isst real. Und das ist das Tolle. Der Tisch des Herrn ist etwas wert, Leute. Und wer daran sitzt und isst, der isst Brot und isst, trinkt Wein, was ihm praktisch das Brot des Lebens gibt und das Blut des Christus, der ihn sühnt und reinigt von allen Sünden. So kommst du ins ewige Leben. Ja. Was bedeutet der Leuchter? Und dafür habe ich jetzt noch 11 Minuten. Hier seht ihr den Leuchter. Und das Erste, was ich leisten möchte, also auch das ist wieder sozusagen empfunden nach dem, was sie dachten. Da hat man allerdings eine bildliche Darstellung der Römer. Also Jerusalem ist ja zerstört worden und es gab einen Triumph in Rom. Und da hat man die bildliche Darstellung von der Menorah, das ist eine Menorah, wie sie aus Jerusalem abtransportiert worden ist. Also da hat man sozusagen ein reales Gegenstück, zumindest wie es im zweiten Tempel war, im ersten Jahrhundert in Jerusalem, als die Römer das gestohlen haben, zerstört haben und gestohlen haben. Hier möchte ich jetzt kurz Exodus 25, 31 bis 40 zumindest ein paar Sachen lesen, weil das etwas deutlich macht. Exodus 25, 31 bis 25, 31 bis 40, einzelne Sachen. Du sollst auch einen Leuchter aus feinem Gold machen, Fuß und Schaft in getriebener Arbeit mit Kelchen, Knäufen und Blumen. Ja? Kelchen, Knäufen und Blumen. 6 Arme sollen von dem Leuchter nach beiden Seiten ausgehen, nach jeder Seite 3 Arme. Dieses Wort Arme kann man auch übersetzen mit Zweige oder Äste. Also die Bildlichkeit ist die, dass hier durch diese symbolische Darstellung mit Knäufen, Kelchenknäufen und Blumen und den Armen, die man auch als Äste verstehen kann, dass das Ganze wie ein Baum ist. Jeder Arm soll 3 Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen. Da hat man wieder das Pflanzliche. So soll es sein bei den 6 Armen an dem Leuchter. Aber der Schaft, und den Schaft kann man sehen als Stamm des Baumes. Ja? Aber der Schaft am Leuchter soll 4 Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen. Und auch je ein Knauf soll unter jedem Paar der 6 Arme sein, die von dem Leuchter ausgehen. Beide Knäufe und Arme sollen aus ihnen hervorgehen, ganz und gar aus lauterem Gold. Und du sollst 7 Lampen machen und sie oben anbringen, sodass sie nach vorn leuchten. Dazu Dochtscheren und Pfannen aus feinem Golde. Aus einem Zentner fein Goldes sollst du den Leuchter machen mit all diesen Geräten. Und sieh zu, dass du alles machst nach ihrem Plan, der dir auf dem Berg gezeigt ist. Okay. Das heißt, dieser Leuchter sieht aus wie ein Baum, der einen Stamm hat und dazu noch 6 Äste quasi, und da sind dann 7 Lampen angebracht. Das ist die Bildlichkeit. Im Tempel wird das dann, das haben wir schon gelesen, zu 10 Leuchtern. Du hast 5 auf der einen Seite, 5 auf der anderen. Das heißt, der Tempel war größer und er brauchte mehr Licht und das war eine gute Beleuchtung. Hat man also mit diesen 10 Leuchtern, die jeweils 7 Lampen hatten, hat man 70 Lampen, die brannten mit dem Öl. In Zacharja 4, 1 bis 14 hat man 2 Ölbäume und 2 Söhne des Fettes, und das sind 2 Gesalbte, die vor dem Herrn stehen, und dann kommt von den Ölbäumen kommt praktisch das Öl für den Leuchter, der da ist. Da hat man auch die Idee vom Leuchter, und da heißt es dann: nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es ist ein Wort an Zerubabel. Es geht um die 2 Gesalbten von den 2 erwählten Geschlechtern. Also ich denke, Sünde des Fettes, sie werden nicht Gesalbte genannt, sondern Sünde des Fettes, aber die Bildlichkeit wäre, wenn Zerubabel hätte König sein können, er konnte nicht König sein als Sohn Davids, dann hätte man ihn Messias nennen können, aber ist es nicht. Und Jeschua, der Hohepriester, war gesalbt, aber er wird halt mit Zerubabel zusammen so genannt. Und die beiden sind ein Bild eben für die beiden erwählten Linien, Haus Aarons, Haus Davids. Und Gott benutzt zur Zeit von Zacharja die beiden, um den Tempel zu bauen. Zerubabel als politischer Statthalter Medo-Persiens über Jerusalem und Juda, und Jeschua, das ist übrigens derselbe Name wie Jesus, nur auf Hebräisch. Jeschua, Hebräisch ist Jesus, auf Griechisch, das ist Jesus. Die sind namensgleich, und da wird dann praktisch das Heil zu der Zeit gesagt, und dann kommt mitten da in diesen Text hinein, in Kapitel 3 und 4 ist das die Aussage, dass der Spross kommt, und das ist ein messianischer Titel. Und von daher ist es auch interessant, dass da das Thema mit dem Leuchter ist. Und ihr wisst, Gethsemane ist Gat Shemanim. Gat Shemanim, die Kelter der Oliven. Es geht darum, dass in Gethsemane, das war ein Gartenort, wo man die Oliven ernte vom Ölberg. Das war ja der Mount of Olives, ist der Ölberg, da hat es also viele, viele Olivenbäume, und das wäre der Ort, wo man die Oliven gepresst hat, damit man Öl gewinnt, mit dem man auch die Leuchter beleuchten kann. Und in diesem Ort, wo es darum geht, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken, ich wollte nur etwas deutlich machen, beim Pressen der Oliven, die werden zermahlen, die werden zermanscht, und man hat mal daraus die Lehre gezogen, wenn die Diener des Herrn in die Trübsal kommen, unter Druck kommen, dann kriegt die Gemeinde Öl. Und so war das mit Christus, dass er an dem Ort entschieden hat, er wird den Kelch trinken. Ja, das ist alles sehr symbolisch. Diese Symbolik ist damit drin. Ja, es geht darum, wo das Öl herkommt, damit der Leuchter weiter brennen kann. Ich gehe jetzt ins Neue Testament. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In der Offenbarung hat man die 7 Leuchter. Das heißt, die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Ihr seid das Licht der Welt. Gott zündet die Leuchter an. Aber das, was besonders gut ist, ist quasi die himmlische Realität hier in Offenbarung 1, 4, 4, 5 und 5, 6. Und da merkt man, dieser Leuchter, worauf der hinweist, man hat in Offenbarung 1, 4, ich liebe auch darum die Offenbarung, weil die diese 1000 Fäden vom Alten Testament alle in ein Bild zusammenbringt. Also all diese Texte, das sind keine Zitate. Paulus würde zitieren, die Evangelien würden manchmal zitieren, aber bei diesen Texten der Offenbarung, da ist es alles visionär geschaut. Und ich bin so beeindruckt über die Treffsicherheit all dieser Visionen. Ich liebe die Offenbarung. Ja. Also es ist einfach fantastisch. Man hat hier in Kapitel 1, Vers 4 in der Offenbarung folgende Aussage: Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Also man hat hier den Gruß vom dreieinigen Gott, und vom Vater ist von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist der Name Gottes aus 2. Mose 3, 14. Ich bin, der ich bin, auf Griechisch übersetzt. Und dann hat man Christus, aber man hat auch die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Und das ist jetzt in der Offenbarung so, das wird am Anfang mal so gesagt etwas und nachher wird das erläutert. Und dann hat man in Offenbarung 4, Vers 5, als er in den Himmel kommt, hat man Folgendes. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Ja, jetzt hat man praktisch den Leuchter, ohne dass der Leuchter als Leuchter erwähnt wird, aber man hat praktisch die sieben Fackeln, die auf dem Leuchter sind, die Lampen, die brennen dort. Und damit hat man die sieben und die Einheit. Also der Leuchter als Menorah ist ein Leuchter und er hat sieben Lampen, die brennen. Und sieben ist die Vielfalt des Wirkens vom Heiligen Geist, die Fülle der Gaben des Geistes. Und durch sein Wirken erhält Gottes Geist auch den himmlischen Palast Gottes, die himmlische Gegenwart Gottes. Wenn man das auf der Stiftshütte hätte, ohne den Leuchter, bist du als Priester aufgeschmissen. Es ist ja alles verhängt. Ja? Das ist sozusagen, der Eingang ist verhängt, oben die verschiedenen Decken, die drüber sind. Wenn du da arbeiten willst, du brauchst das Licht vom Leuchter. Und das bedeutet, der Leuchter gibt dem Priester die Fähigkeit, in der Gegenwart Gottes seinen Dienst richtig durchzuführen. Oder man könnte auch sagen, es ist das Bild, dass du nur durch das Wirken des Heiligen Geistes Gott erkennen kannst. Das ist 1. Korinther 2, sagt Paulus das. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht ergründen, denn es muss geistlich verstanden werden. Und vorher hat er erwähnt, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und jetzt hat man noch eine Stelle und da wird praktisch diese Dreierreihe dann aufgelöst. In Kapitel 5, Vers 6 kommt das Lamm, habe ich schon gelesen, jetzt nochmal. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Also sieben Hörner, sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und die Hörner, das ist seine Kraft, die Fülle der Kraft, die sieben, und er ist halt allmächtig. Und das wird hier in Kapitel 5 gefeiert. Die ganze Welt fällt vor ihm nieder, alle beten ihn an, alle unterwerfen sich ihm als Herrn der Herren und König der Könige. Und die Augen, ist natürlich cool, dieses Lamm hat sieben Augen und das ist auch wieder die Fülle, er sieht alles. Und wie ist das möglich? Diese sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, das heißt, Jesus ist vernetzt mit dem Geist Gottes, der ausgegossen ist zu Pfingsten, der in dir und mir ist und überall ist. Und alles, was wir sehen und im Gebet verarbeiten, kommt vor ihm. Wir sind seine Augen, ja, durch den Geist Gottes und unsere Fürbitte und so weiter. Und wir arbeiten alle zusammen, oder er ist das Haupt, wir sind die Glieder, er ist Mann, wir sind die Frau. Wir sind eine geistliche Einheit. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und das ist jetzt, kommt die Bildlichkeit praktisch von den sieben Geistern und Christus kommt zusammen und das ist in Sacharja. Das, was hier geschieht, ist in Sacharja und Jesaja 11. Und ich lese nochmal den Vers 6, Offenbarung 5, Vers 6. Da heißt es, das Lamm hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Okay, und in Kapitel 5 vorher wurde ihm gesagt, er braucht nicht zu heulen. Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und die Wurzel Davids ist Jesaja 11, Vers 1 und Vers 10 etwa. Da ist von der Wurzel Isais die Rede. Aber das kennt ja kein Mensch, weiß, wer Isai ist. Aber David wussten die Leute, das ist der König. Deswegen ist es vom Geist hier mit Barmherzigkeit gegenüber den Heidenchristen als Sohn Davids bezeichnet worden. Und wenn man sich das anguckt in Jesaja 11, dann merkt man, der Sohn Davids, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen, jetzt zählt man mit, der Geist des Herrn 1, der Geist der Weisheit 2, des Verstandes 3, der Geist des Rates 4, der Stärke 5, der Geist der Erkenntnis 6 und der Furcht des Herrn 7. Das ist das Siebenfeld. Das heißt, die Offenbarung nimmt praktisch Jesaja 11,1, die Beziehung zwischen dem Christus, der gesalbt ist im Geist Gottes, mit der siebenfachen Fülle des Geisteswirkens. Und Zacharja zusammen und hat ein neues Bild vom Lamm, das sieben Augen hat. Und das ist auch beabsichtigt. In Zacharja 3 und 4, das ist eine Vision, wo einmal Josua, der hohe Priester, im Zentrum steht und dann Zerubabel, der Sohn Sealtiels. Und jeder kriegt ein Wort. Und in beiden Stellen gibt es etwas Weiterweisendes auf das, was Gott zukünftig tun wird durch den Spross. Und bei Josua, dem hohen Priester, der gerade die Sündenvergebung erlebt hat, also ich mache den Komplex gerade noch zu Ende und dann schließen wir halt 2, 3, 4 Minuten später, 12, und dann haben wir das abgeschlossen. Da steht dann in Zacharja 3, höre nun Jeschua, du hohe Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen. Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Ja, siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, sind sieben Augen. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr Zebot, ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Hier hat gerade Josua erlebt, dass er all seine Sünden von Babylon, die er mitgebracht hat, und warum der Satan ihn verklagt und sagt vor Gott, der kann doch gar nicht Hohepriester sein, hack den ab, feuer den, und du hast überhaupt keinen Hohepriester, das scheitert, das Projekt Tempel scheitert, mangels des Hohepriesters, und dann schickt Gott Satan zu sagen, beiseite, der Herr, ne, es wird dir gesagt, dass der Herr halt Jerusalem erlebt hat, und ihm werden neue Kleider angezogen, er wird in der Vision gekleidet und er kriegt die Bestätigung eines Hohepriester. Aber dann sagt Gott, warum er das tun kann. Er kann Jesus, den Hohepriester von damals, begnadigen, weil der Spross kommt, der übrigens auch Jesus heißen wird. Der Spross, die Erfüllung von Jeremia 23, 5 und 6, der Spross für David, der Messias. Und er hat drei Namen hier, dieser Knecht. Ne? Wer wird kommen? Ja? Er sagt, siehe ich auf... Ne? Ein Zeichen, denn ich lasse mein Knecht Spross kommen und den Stein. Das, dieser Knecht des Herrn, das ist Jesaja 53, weil da ist das Thema der Sündenvergebung, darauf greift er zurück. Der Knecht des Herrn, der Besondere, der leidet und das Problem der Sünde los, der heißt Spross, Jeremia 23, 5 bis 6, damit weiß man, dass der Knecht des Herrn, der das Problem der Sünde löst, identisch ist mit dem Sohn Davids, dem Messias, und der Stein mit den sieben Augen. Mit dem Stein haben wir wieder das Thema Tempelbau. Auf diesen Felsen will ich bauen, meine Gemeinde. Ja, es ist, das sind drei Prophezeiungsgruppen in einem Zacharja zusammen, ja, und die Offenbarung greift das einfach auf. Mit dem Bild vom Lamm, das sieben Augen hat. Und man hat hier den Stein mit den sieben Augen in Kapitel 3, Vers 9. Und dann später heißt es in Kapitel 4, Vers 14, und er heißt es dann den Augen hier, Kapitel 4, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Zebaot, wer bist du, du großer Berg vor Zerubabel? Werde zur Ebene. Er wird hervorholen den Grundstein unter Jubelruf, Glück zu, Grundstein oder Schlussstein. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet und seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaot zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Die werden doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Jene sieben sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Also die Offenbarung nimmt diesen Vers in Zusammenhang mit Kapitel 4 und den Vers mit dem Stein, wo sieben Augen drauf sind, zusammen. Und diese sieben Augen sind auf dem Lamm und das ist der Geist Gottes, der die ganze Welt durchzieht. Frage an euch. Wir haben jetzt die Stellen zur Menorah zusammen, um zu erkennen, was das ist. Man kann durch die Menorah in der Stiftshütte, in der Gegenwart Gottes, seinen Dienst gut tun und man kann Gott erkennen. Die Menorah hat die Form von einem Baum. Und in Johannes 17, Vers 3 heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Das heißt, ich glaube, dass der Leuchter für das Wirken des Heiligen Geistes steht und durch das Wirken des Geistes kann man Gott erkennen, Gott, den Vater und den Sohn erkennen. Und das ist das ewige Leben. Sodass in gewissem Sinn die Baumform von der Menorah erklärt sich, dass es quasi symbolisch der Baum des Lebens ist. Du hast hier wieder ein Element aus dem Paradies im Garten. Ein Baum ist wieder da, so wie die Bäume, die Palmbäume im Tempel und so weiter. Und damit hast du, wenn du quasi in den Genuss dieses Lichtes kommst, erkennst du Gott und bist sein Kind. Und damit hast du das Paradies wieder gewonnen. Okay? Damit.